Während eines Aufenthalts in Paris ging Rainer Maria Rilke täglich an einer alten Bettlerin vorbei. Stumm und unbeweglich saß die Frau da und nahm die Gaben derer, die vorübergingen, teilnahmslos entgegen. Die Französin, die Rilke begleitete, schenkte ihr immer eine Münze, der Dichter gab ihr nie etwas. Darüber wunderte sich die junge Frau und sie fragte vorsichtig, warum der Dichter denn nichts gebe. Und Rilke antwortete, man müsste ihrem Herzen etwas schenken und nicht nur ihrer Hand. An einem der nächsten Tage erschien Rilke mit einer wundervollen Rose. Ah, dachte das Mädchen, eine Blume für mich, schön. Aber der Dichter legte die Rose in die Hand der Bettlerin. Da passierte etwas Merkwürdiges. Die Frau stand auf, griff nach seiner Hand, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine ganze Woche lang blieb sie verschwunden. Dann saß sie wieder auf ihrem Platz, stumm und starr wie zuvor. »Wovon hat sie denn die ganze Woche gelebt?« fragte die junge Französin. Und Rilke antwortete, »von der Rose.« Ihr Lieben, auch wir sitzen manchmal wie ein Bettler vor unserem Gott. Wir waren unterwegs für ihn und sind vielleicht heute ganz müde hierher gekommen. Verzweifelt warten wir, dass er eingreift in unser Leben. Doch dann legt er eine Rose in unsere Hand. Plötzlich spüren wir wieder, dass Gott uns liebt. Eine neue Kraft fließt durch unser Leben und voller Freude stehen wir auf und sind neu für ihn unterwegs. Genauso ist das im Jahr 445 vor Christus geschehen. 150 Jahre lang war es niemandem mehr gelungen, Jerusalem vor seinen Feinden zu beschützen. Viele Häuser, der Tempel und die Stadtmauer lagen in Trümmern. Verzweifelt riefen die Israeliten um Hilfe. Ihr Klagen war so laut, dass es bis an den persischen Königshof drang. Und dort beauftragte Gott einen Mann namens Nehemia. Nehemia war nämlich mit Gott unterwegs. Und in kürzester Zeit hatte er die Bürger Jerusalems vereint, dass sie es gemeinsam und mit Gottes Hilfe schafften, die Stadtmauer wieder aufzubauen. In nur 52 Tagen schleppten, behauten und verbauten die Israeliten genug Steine, damit ihre Stadt wieder sicher war. Eine Meisterleistung. Zur Feier des Tages wurde der Priester Esra gebeten, aus der Bibel vorzulesen und eine Predigt zu halten. Gerne kam er dem nach, und wir hören heute in seine Predigt hinein. Ich lese aus Nehemia 8, die Verse 9 bis 12, und wir stehen dazu bitte auf. Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach Esra zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns Kraft und Freude schenken möchte. So öffne du jetzt unsere Ohren und Herzen, damit wir ganz neu von dir gestärkt und erfreut werden. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ihr Lieben, wir sind unterwegs mit unserem Gott, weil er uns Freude macht. Er versorgt uns mit Nahrung und Kleidung und vielem anderen mehr für unser Leben. Er beschützt uns und führt uns durch unser Leben. Und manchmal, da macht er uns auch besondere Geschenke. Er legt Rosen in unsere Hand. Das kann ein freier Tag sein oder ein schönes Erlebnis. Eine Arbeit glückt uns besonders gut oder wir schaffen unerwartet eine Prüfung. Es gibt wohl tausend Dinge, mit denen Gott immer wieder unser Herz erfreut. Und er tut das, weil er weiß, dass die Freude uns Kraft und Mut verleiht. Wie wir bei Esra lernen können, gibt es kaum etwas, was Gott nicht benutzen kann, um uns zu erfreuen. Mit seinem Wort berührt und verändert er uns. Aber auch ein Festessen kann ein Geschenk aus seiner Hand sein. Ja, wenn wir Esras Worten glauben, dann kann das Beste zu essen uns genauso an Gottes Herz heranführen wie das Fasten. Denn die entscheidende Frage bei beidem ist, ob wir mit unserem Gott unterwegs sind oder nicht. Gott jedenfalls liegt eine ganze Menge daran, dass wir fröhliche Menschen sind. Und daher hat er unendlich viele Dinge geschaffen, über die wir uns freuen können. Leider fällt es vielen von uns aber sehr schwer, das wirklich anzunehmen und die guten Gaben Gottes zu genießen. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Tanzen, Theater, Kino, schöne Kleider und vieles andere mehr in unseren Gemeinden verpönt. Inzwischen tanzt ja sogar die Orgel. Mit all diesen Dingen gab man sich viele Jahrzehnte lang als Christ nicht ab und das hatte seinen Grund. In unserer Gesellschaft wird nämlich vieles, was Spaß macht, pervertiert. Da bleibt es nicht bei einem Glas Wein, da wird bis zum Umfallen getrunken. Da genügt es nicht zu tanzen, da wird Ecstasy geschluckt, um die Musik besser zu fühlen. Ja, der Teufel versucht uns Menschen immer wieder dazu zu bewegen, die Freude zur falschen Zeit, am falschen Ort und im falschen Maß zu genießen. Und dabei hat er sehr großen Erfolg. Aber das alles darf uns doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Freude von unserem Gott erfunden wurde. Er hat seine Freude in jedes einzelne Detail seiner Schöpfung hineingelegt. Am Ende jedes Schöpfungstages schaute Gott sich alles an, was er geschaffen hatte, und sagte begeistert, alles ist sehr gut. Schließlich schuf Gott den Menschen als Krone seiner Schöpfung. Er stellte uns in den Mittelpunkt seiner Welt, damit wir seine Freude und Macht widerspiegeln. In der Bibel ist die Freude daher keine Möglichkeit. Sie wird uns an vielen Stellen befohlen, denn sie gehört zu unserem Leben dazu. Und Freudlosigkeit kann nach der Bibel tatsächlich eine Sünde sein. Achte mal darauf, wie viel Schaden gerade freudlose Christen der Sache Gottes immer wieder tun. Sie verhindern mit ihrem grimmigen und verbotenen Blick ein ums andere Mal, dass sich ihre Nachbarn für ein Leben mit Jesus interessieren. Nun will ich nicht verschweigen, dass es tatsächlich ein Wesen auf dieser Welt gibt, das es gerne sehen würde, dass wir ein verbittertes und freudloses Leben führen. Aber dieses Wesen ist nicht Gott. Es ist der Satan, der auch der Zerstörer der Heiterkeit genannt wird. Er überschüttet uns gerne mit Traurigkeit. Er legt Kummer auf unsere Herzen. Er sehnt sich danach, dass wir in finsteren Gedanken versinken und ganz verzweifeln. Aber Jesus ist auf diese Erde gekommen, um auch dieses Werk des Teufels zu zerstören. Schon die alten Propheten nannten ihn den Freudenbringer. Und er selbst formulierte das Ziel seiner Reden gegenüber seinen Jüngern in Johannes 15 einmal so: Ich habe euch dies alles gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Nichts mehr fehlt. Das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind. Nein, wir sind ihm noch nicht glücklich genug. Darum sandte er seinen einzigen Sohn in unsere Welt hinein. Und wir werden Gott nicht verstehen, bis wir begreifen, dass Gott das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Vor ihm ist Freude die Fülle, sagt uns die Bibel. Und Gott möchte diese Freude mit uns teilen. Es ist daher keineswegs egal, ob wir uns nun von Herzen freuen können oder nicht. Nein, das ist eine Frage von hoher geistlicher Wichtigkeit. Oder wie C.S. Lewis es mal gesagt hat, Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Und ich möchte nun drei Gründe nennen, warum Freude eine ernsthafte Sache in unserem Glaubensleben ist. Erstens, weil die Bibel uns sagt, freut euch, jubelt. Die Bibel befiehlt uns, ich weiß nicht wie oft, freut euch. Seid nicht bekümmert, sondern freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Die Zeit für diese Predigt würde nicht ausreichen, um all diese Bibelstellen zu zitieren. Dabei fällt mir auf, dass die Freude vor allem zwei Bereiche in der Bibel umschließt. Das erste ist die Freude am Herrn, zu der uns Esra hier auffordert. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich kann euch sagen, es tut sehr gut, sich über Gott zu freuen. Er ist groß und mächtig, Und trotzdem liebt er jeden Einzelnen von uns so, als wären wir die einzigen Menschen auf dieser Welt. Dieses Gefühl in sich zu tragen ist wirklich einzigartig. Und ich glaube, dass es die perfekte Basis ist, um ein fröhliches Leben zu führen. Maria ist uns dabei ein gutes Vorbild. Sie hat gerade erfahren, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Sie hat allen Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. Wie soll das gehen, da sie doch von keinem Mann weiß und mit Josef verlobt ist? Aber stattdessen betet sie: Ich preise den Herrn und jubel vor Freude über Gott, meinen Retter. Bei Maria lernen wir auch, dass ein Leben mit Jesus keine Garantie ist, dass alles im Leben glatt läuft und wir nur Freude erleben. Aber die Freude am Herrn ist tatsächlich das Beste, was wir für unser Leben tun können. Wenn wir uns ganz eng mit dem Freudenbringer verbinden, ist das wirklich die beste Basis, auf der unser Leben gelingt. Denn wenn wir einmal durchs dunkle Tal dann gehen müssen, bleibt Jesus doch fest an unserer Seite. Und schickt uns der Feind mal eine schlechte Nachricht, führt Jesus uns zurück ins Licht und schenkt uns wieder neue Freude. Daneben nennt Paulus uns noch einen zweiten Bereich der Freude, der für unser Leben wichtig ist. Er spricht von der Freude im Herrn. Paulus befiehlt uns: Freut euch im Herrn alle Zeit. Für mich heißt das so viel wie: Freut euch über alles, was euch eben Freude macht, und denkt dabei an Jesus. Vergesst ihn nicht. Freut euch über das Steak beim Mittagessen und dankt Jesus dafür. Freut euch über einen guten Film, den ihr sehen konntet, und dankt Jesus dafür. Freut euch über ein heißes Bad an einem kalten Tag wie heute und dankt eurem Herrn doch dafür. Freut euch über jeden schönen Augenblick eures Lebens, weil jeder dieser Momente ein Geschenk aus Gottes Hand ist. Genießt seine Freuden aus vollen Zügen. Bleibt dabei allerdings in den Grenzen, die Gott gesetzt hat, und dankt ihm für seine guten Gaben. Das heißt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was sich tatsächlich verändert hat, seit wir Christ geworden sind, dann stoßen wir vielleicht darauf, dass wir ein bisschen liebevoller mit unseren Mitmenschen umgehen. Und wenn wir bilanzieren, was sich in den letzten 5 Jahren unseres Christseins alles verändert hat, dann fällt uns vielleicht auf, dass unser Gewissen sensibler geworden ist. Aber ich möchte heute fragen, sind wir durch Gottes Geist auch fröhlichere Menschen geworden? Jesus sagt seinen Jüngern, dass an unserer Freude nichts mehr fehlen soll, dass das der Grund ist, warum er gekommen ist. Der Heilige Geist, so sagt Paulus, will die Frucht der Freude in uns wachsen lassen und er wartet darauf. Und darum frage ich in seinem Namen: Wo hast du in den vergangenen Monaten und Wochen gelernt, dich mehr am Leben mit Jesus zu freuen? Und wenn dir jetzt gar nichts dazu einfällt, dann ist dieser Tag hier wirklich eine gute Gelegenheit, um damit anzufangen, sich neu zu freuen. Bete, damit Jesus wieder mit seiner Freude in dein Leben einzieht. Denn zweitens, wer sich freut, der sündigt nicht. Ein zweiter Grund, warum Freude für unseren Glauben so wichtig ist, ist der, dass Freude uns von der Sünde abhält. Dieses "wer sich freut, sündigt nicht" stimmt natürlich streng genommen genauso wenig wie der Satz "wer schläft, sündigt nicht". Und trotzdem ist da was Wahres dran. Wenn dein Leben nämlich nur noch aus Pflicht, aus Disziplin und aus dem Dienst für andere besteht, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel, dich für seine Freude zu gewinnen. Wenn echte Freude in deinem Leben fehlt, dann fängst du nämlich an, stundenlang fernzusehen, obwohl das Programm todlangweilig ist. Ja, wenn die Freude bei uns fehlt, dann stopfen wir uns mit Schokolade voll oder trinken 2 Bierchen zu viel oder wir nörgeln ständig an anderen herum, weil eben das Leben nicht so läuft, wie es uns gefällt. Und wenn wir uns irgendwann gar nicht mehr freuen können, weil wir nur noch unsere Arbeit sehen und überhaupt keine Zeit mehr für uns haben, dann ist der Teufel seinem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Wir fangen dann an, daran zu zweifeln, dass der Glaube und das Leben mit Jesus wirklich so eine gute Sache ist. Wir sind auch nicht mehr gerne mit unserem Gott unterwegs. Und wenn uns der Teufel dann seine Freude anbietet, dann gehen wir ihm ins Netz. Ich denke, dass auf diese Weise schon manche christliche Persönlichkeit tief gefallen ist, Von vielen anderen hören wir ja nichts. Aber von Martin Dreyer zum Beispiel, der Leiter der Jesus-Freaks, da haben viele von uns gleich gehört, als er tief gefallen ist, als er die Freude an der falschen Stelle gesucht hat. Der Druck, etwas darzustellen und zu leisten, war bei ihm besonders hoch. Sein Terminkalender war ständig voll. Da hat er eines Tages zu Drogen gegriffen, um wieder mehr Leben und Freude zu spüren. Heute bekennt er ganz offen, dass das der falsche Weg war. Aber wir sollten uns nicht einbilden, dass wir davon immer geschützt sind. Auch unser Leben verläuft manchmal gefährdet, wenn wir uns eben nicht mehr an Jesus freuen können, wenn seine Freude nicht mehr unsere Stärke im Glauben ist. Darum vergiss das bitte nicht mehr, dass die Freude ein wichtiger Teil deines Lebens ist. Denn je glücklicher du bist, desto erfolgreicher wirst du den Versuchungen des Teufels widerstehen können. Nimm doch wieder die kleinen Geschenke wahr, die Gott dir jeden Tag macht. Und fang am besten gleich heute an, Verantwortung für die Freude in deinem Leben zu übernehmen. Denn nicht deine Eltern oder dein Ehepartner oder deine Kinder und auch nicht dein Chef sind für deine Freudlosigkeit verantwortlich. Du musst dein Leben selbst so fröhlich organisieren, dass Sünde für dich nicht mehr verlockend aussieht. Den dritten Grund, warum Freude eine so ernstzunehmende Sache mit Gott ist, haben wir bereits berührt. Es geht darum, dass unser Gott ein Gott der Freude ist. Besonders schön drückt das Psalm 62, Vers 5 aus. Da heißt es, wie sich der Bräutigam freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Gibt es eine größere Freude als die, die bei den Hochzeitsglocken mitschwingt? Wir sprechen vom glücklichsten Tag unseres Lebens. Der Bräutigam schwärmt von seiner Braut und ist überwältigt von ihrem Kleid. Die Braut ist am Ziel ihrer Träume und fühlt sich geborgen wie nie zuvor in ihrem Leben. Und genauso freut sich Gott über dich und mich, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Lukas schreibt, dass sich der ganze Himmel über jeden einzelnen Sünder freut, der zu Gott umkehrt, denn Gott ist ein Gott der Freude. Sicherlich empfindet er auch so etwas wie Trauer und Zorn. Damit reagiert er aber immer wieder nur auf die Sünde in dieser Welt. Und wenn er das Böse einmal völlig vernichtet haben wird, dann bin ich überzeugt, dann wird allein die Freude übrig bleiben. Ich stelle mir das so vor, wie ich es oft bei meinen Kindern erlebt habe. Als sie noch jünger waren, bestand für sie das ganze Leben aus einer langen Reihe von fröhlichen Augenblicken. Natürlich war nicht jeder Moment des Lebens glücklich. Es gab auch Situationen, in denen Tränen flossen, immer dann, wenn sie sich die Knie aufgeschlagen haben oder die Eltern mal geschimpft haben. Aber jeder Augenblick trug trotzdem für sie die Möglichkeit, in sich Freude zu erleben. Wie schnell waren die Tränen vergessen? Meine Kinder verpassten nicht viele dieser freudigen Augenblicke, und sie hielten sie fest, indem sie manche Szenen nochmal und nochmal mit ihren Playmobil-Figuren spielten. Kinder sind da dem Wesen Gottes ein ganzes Stück näher als wir mit unserer Nüchternheit. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Gott sich schon an seiner Schöpfung satt gesehen hat, so wie viele von uns. Wenn abends die Sonne am roten Himmel untergeht, dann ruft unser Gott bestimmt manchmal immer noch, noch einmal, und er freut sich auf den nächsten Tag. Vielleicht sind alle Stiefmütterchen auch deshalb ein bisschen unterschiedlich, weil Gott jedes Einzelne schafft, ohne je die Lust daran zu verlieren, Stiefmütterchen zu schaffen. Und vielleicht gleicht aus demselben Grund auch kein Mensch dem anderen, weil Gott immer noch so voller Schaffensfreude ist. Jedes Mal bricht er in Jubel aus, wenn er dich und mich sieht, so dass der Prophet Zephania sagt, Gott hat Freude an dir, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Merkt ihr, Gott ist wirklich das glücklichste Wesen im ganzen Universum. Und wir können es bei ihm lernen, uns zu freuen und glücklich zu werden. Esra hat dazu ein paar praktische Tipps für uns. Der erste Schritt, um Freude zu lernen, ist eigentlich ganz einfach. Er heißt, fang sofort damit an. Esra sagt, sei nicht traurig, denn dieser Tag gehört dem Herrn. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Geh hin und iss fette Speisen. Ich denke, wir leben alle mit der Illusion, dass die Freude eines Tages ja zu uns kommen wird, nämlich dann, wenn sich bestimmte Dinge bei uns ändern. Aber blättern wir mal zurück. Wir gehen zur Schule und denken, dass wir glücklich sein werden, wenn wir unser Abitur in der Tasche haben. Wir stehen in der Ausbildung und sagen uns, wenn ich erst die Prüfung geschafft habe, dann fängt mein Leben richtig an. Als Single, der noch auf der Suche ist, sagen wir uns, wenn ich verheiratet bin, dann werden sich alle meine Probleme in Luft auflösen. Wenn wir dann frisch verheiratet sind, sagen wir, wenn wir erst Kinder haben, dann werden wir richtig glücklich sein. Und wenn wir dann Kinder haben, fällt uns ein, dass wir erst noch ein Haus bauen müssen oder ein Motorrad kaufen müssen, um wirklich glücklich zu werden. Und wenn wir alles erledigt haben und ruhig und zufrieden die Rente genießen könnten, dann sagen wir, ach, wenn wir doch bloß noch mal jung sein könnten. Esra und die Psalmisten sagen uns, heute ist der Tag, an dem wir uns freuen sollen. Denn wenn wir uns heute nicht freuen, werden wir uns vielleicht nie freuen. Die Männer und Frauen der Bibel waren nicht erst glücklich, wenn sie auf Erreichtes zurückblicken konnten, wenn sie alle Schäfchen im Trockenen hatten, das Konto voll, die Möbel gepflegt und die Kredite alle zurückbezahlt waren. Nein, der Tempel in Jerusalem und viele Häuser waren noch lange nicht voll wieder hergerichtet. Wenn wir darauf warten wollen, dass alles perfekt ist in unserem Leben, dass alle äußeren Umstände geglättet sind, dann werden wir immer noch warten, bis wir sterben. Darum sagt Esra, fang heute an, dich zu freuen und bleib dabei. Ein zweiter Schritt, wie wir Freude wieder lernen können, heißt, achte auf die Momente der Freude in deinem Leben. Ich muss gestehen, was mich meistens davon abhält, Freude zu erleben, ist, dass ich viel zu sehr beschäftigt bin. Ich bin oft so auf mich und meine Arbeit fixiert, dass ich es nicht mehr schaffe, mich auf die Freude um mich herum wirklich einzulassen. Und dabei verpasse ich so viel, denn Gott hat doch unendlich viel geschaffen, mit dem er mein Herz erfreuen möchte. Ja, wenn ich mir das mal genau anschaue, dann muss ich sagen, wir schaffen es, unser Mittagessen in 5 Minuten herunterzuschlingen. Wir könnten es aber auch mal ganz bewusst genießen. Warum nehmen wir uns nicht einmal Zeit, wirklich unser Essen zu kauen und uns die Speisen wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen? Oder ein anderes Mal, da beobachten wir, wie die Sonne untergeht und gehen einfach weiter. Wir könnten uns doch auch mal hinsetzen und uns Zeit nehmen, den glühend roten Himmel zu bestaunen. Es ist ein romantischer Augenblick, den Gott dir in seiner Liebe schenkt. Oder vielleicht sitzt du heute Morgen hier und singst die Lieder eigentlich nur mit, weil sie eben dazugehören. Du bist eigentlich nur wegen der Predigt oder wegen der Leute gekommen. Du könntest dich doch aber auch mal in die Musik und in die Anbetung Gottes hineinfallen lassen und darin Freude erleben. So begegnen dir mitten im Alltag immer wieder Momente voller Freude. Du kannst weiter achtlos daran vorbeirennen. Du kannst es aber auch lernen, sie willkommen zu heißen und sie von Herzen zu genießen. Und vielleicht wird Gott dich eines Tages ja nicht nur fragen, warum hast du all das Gute nicht getan, was du eigentlich tun solltest? Vielleicht wird er dich auch fragen, warum bist du eigentlich immer achtlos an all den Momenten der Freude vorbeigelaufen, die ich in dein Leben hineingelegt habe? Warum? Ein dritter Schritt, wie wir Freude wieder lernen können, heißt, plane einen Tag der Freude ein. Wir planen doch ganz viel in unserem Leben. Warum richten wir uns nicht immer wieder einen Tag ein, an dem wir bewusst das tun, was uns Freude macht? Das gelingt vielleicht nicht jede Woche, aber doch ab und an. Dann essen wir das, was uns am besten schmeckt. Wir hören Musik, die unsere Seele berührt. Wir treiben Sport, der uns Spaß macht. Wir lesen Bücher, die uns erfreuen. Wir nehmen uns Zeit, mit unseren Lieben zusammen zu sein. Und bei alledem danken wir unserem Gott für seine große Güte. Wir denken darüber nach, wie liebevoll dieser Gott sein muss, der uns solche Dinge schenkt. Er ist der Geber aller guten und vollkommenen Gaben, sagt Jakobus. Nichts ist daher in unserem Leben zu einfach und unwichtig, wenn es echte Freude in uns hervorbringt. Und nichts ist in unserem Alltag zu gering, wenn es uns dazu bringt, uns voller Dankbarkeit und Freude wieder Gott zuzuwenden. Nimm diese Dinge an und plane mit ihnen deinen wöchentlichen Tag der Freude. Es wird dir gut tun. Der vierte und letzte Schritt, um zur Freude zurückzukehren, lautet: Lass das Ziel nicht aus den Augen. All das, was wir bisher über Freude gehört haben, wirft natürlich auch eine Frage auf. Wie können wir mitten in dem ganzen Stress und Leid dieser Welt Freude erleben? Vergeht einem nicht alle Freude, wenn der Druck auf der Arbeit immer schlimmer wird? Rauben einem die Streitigkeiten zu Hause nicht alle Fröhlichkeit? Und was ist, wenn uns Krankheiten und Schmerzen, wenn uns diese Sachen treffen oder unsere Lieben? Natürlich verstummt da unser Lachen. Aber wir haben heute von der Freude am Herrn gehört. Und die bleibt in uns, auch dann, wenn das Leben uns hart trifft. Die Freude am Herrn bleibt uns auch im tiefsten Leid erhalten. Sie bleibt unsere Stärke. Und ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die waren mit Gott in dunklen Tälern unterwegs. Aber obwohl sie sehr stark von Leid und Schmerz berührt wurden, empfanden sie doch immer noch eine tiefe innere Freude. So erzählten Freude von Mutter Teresa, dass sie sich niemals von dem Leid um sie herum herunterziehen ließ. Sie glühte regelrecht vor Freude, wenn sie ihren barmherzigen Dienst an den Ärmsten tat. Auch über Dietrich Bonhoeffer wird berichtet, dass er sich im Gefängnis über die kleinsten Kleinigkeiten freute und dass er immer eine freundliche Atmosphäre verbreitete. Gleiches gilt für Paulus, der aus dem dunkelsten Gefängnis schreibt: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er übte sich damit keinesfalls in einer Frühform des positiven Denkens. Nein, er dachte vom Ziel her, und das Ziel heißt Freude. Wir werden einmal mit Jesus im Himmel leben. Dort wird es keine Tränen, kein Leid und keine Klage mehr geben. Die Bibel sagt, dann wird der große Freudentag beginnen, der niemals aufhören wird. Darauf freuten sich damals auch Esra und die Israeliten. Und ihr Fest dauerte 7 Tage lang. Sie bauten sich Laubhütten, um sich neu daran zu erinnern, dass sie doch mit ihrem Gott unterwegs sind und dass er sie sicher ans Ziel bringen wird. Daran erinnere dich bitte, wenn das nächste Mal in deinem Leben alles schief läuft. Du bist mit deinem Gott unterwegs, um an dem großen Freudenfest im Himmel teilzunehmen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Stadt voller Freude suchen wir. Und als kleinen Vorgeschmack legt Gott dir diesen Sonntag heute wie eine Rose in die Hand. Nutz ihn und freu dich über dein Unterwegssein mit deinem Gott. Amen.